Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Der wichtigste Literaturtermin des Frühlings findet in Leipzig statt. Gestern Abend wurde dort die Buchmesse eröffnet. Bis Sonntag zeigen rund 2000 Aussteller aus 54 Ländern ihre Programme.
Leipzig ist für mich Frühling, ist für mich Aufbruch, ist für mich Buchbegeisterung. Junge Leute, ich glaube 60% aller Besucherinnen sind unter 30.
Sagte Peter Kraus vom Kleff heute, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. In der ganzen Stadt wird mit Lesungen und Veranstaltungen auch dem nicht professionellen Publikum viel geboten. Ein Schwerpunkt dabei ist die Literatur des Donauraums, dazu gleich mehr, auch zum Preis der Leipziger Buchmesse. Er wurde kurz vor der Sendung vergeben. Über die ausgezeichneten Bücher, Autorinnen und Übersetzer sprechen wir gleich. Der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig deutete in seiner Rede an, die Entscheidungen waren schwer.
Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken, wenn ich mir diese Titel und die Kurzbeschreibungen angehört habe.
Insgesamt stand der erste Messetag bis zur Preisverleihung immer noch unter dem Eindruck der gestrigen Eröffnung und dem nicht ganz geräuschlosen Auftritt des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, über einen Abend, an dem so einige Emotionen hochgekocht sind und bei dem der Preis für europäische Verständigung fast unterging.
Miljenko wimmelt von Geschichten wie ein Hund von Flöhen.
So launig beschreibt die Laudatorin Barbie Markovic den Preisträger. Miljenko Jakovic sitzt im Leipziger Gewandhaus und lächelt in seinen zauseligen grauen Bart. Ausgezeichnet wird der kroatisch-bosnische Schriftsteller für seinen Erzählband »Das verrückte Herz«. Darin geht es um die Belagerung seiner Heimatstadt Sarajevo in den frühen 90er Jahren, erzählt in Episoden über menschlichen Überlebensdrang, über Absurdität und Abgründe von Menschen unter Beschuss.
Und das Ergebnis ist ein bisschen dirty, ein bisschen zu kompliziert und zu menschlich. Jede dieser Geschichten ist ein Plädoyer für die unschubladisierbare, mäandrierende Menschlichkeit. Er bietet verstehende, verständnisvolle Einblicke in die verschiedensten Arten von Seelen.
Seine genauen, teils ironischen Beobachtungen seien ein Plädoyer gegen jeden Krieg.
Vielleicht schadet es nicht, gerade jetzt daran zu erinnern, was für eine Katastrophe Kriege für fast alle Beteiligten sind. Nie läuft es nach Plan, nie dauert es nur ein paar Tage. Und die Wunden schmerzen, auch wenn du auf der richtigen Seite der Geschichte bist.
Jakovic hält seine Dankesrede auf Kroatisch. Die Übersetzung wird eingeblendet. Er geißelt darin die Angst vor dem Fremden und wirbt für ein Europa der kulturellen Vielfalt, der verschiedenen Sprachen, ein Europa der Übersetzungen. Und endet mit dem bemerkenswerten Satz: Danke, dass Sie Verständnis für mich haben, auch wenn Sie mich nicht verstanden haben.
Hvala vam što ste za mene imali razumijevanja i onda kad me niste razumjeli. Hvala vam na brizi za sve druge.
Geprägt wurde der Abend letztlich aber vor allem von der Debatte um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Weil da vorne ist ein sehr schönes Schild.
Vor dem Gewandhaus protestierten mehrere hundert Menschen gegen Weimers Einmischung in den Buchhandlungspreis. Er hatte drei linke Buchhandlungen vom Preis ausgeschlossen. Laut Verfassungsschutz sollen sie Verbindung zum Linksextremismus haben. In der Kulturszene sehen viele darin einen Einschüchterungsversuch, werfen Weimer eine rechtspopulistische Agenda vor.
Es ist ein Angriff auf unsere Grundrechte, auf unsere Kunst- und Meinungsfreiheit, wenn Buchhandlungen willkürlich und ohne Kenntnis vom Verfassungsschutz überprüft werden.
Die Buchhandlungen müssten den Preis wie von der Jury vorgesehen erhalten. Weimer sei als Kulturstaatsminister nicht mehr tragbar.
Mich erinnert die kulturelle Einmischung des Kulturkampfministers doch ein wenig an die DDR. Da bin ich absolut dagegen.
Im Gewandhaus gab es ebenfalls lauten Widerspruch von den geladenen Gästen aus der Kulturwelt, als Weimer die Bühne betrat.
Rücktritt!
Auch vom Rednerpult aus bekam Weimar deutliche Kritik ins Gesicht gesagt. Von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, SPD, ebenso wie vom Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, dem Verleger Sebastian Gugolz. Er sei stolz, dass viele aus der Verlagswelt so massiv gegen Weimar protestieren.
Der Sphäre der Politik und der Geheimdienste wurde deutlich gezeigt, dass wir ihre Stigmatisierung und ihre begriffliche und weltanschauliche Verengung der Vielfalt, ja, ihren fragwürdigen autokratischen Gestus nicht klaglos akzeptieren.
Weimar bezog sich in seiner anschließenden Rede auf den gerade verstorbenen Philosophen Jürgen Habermas. Er sei gegen Zensur, wolle den Diskursraum weiten, In welche Richtung, fragt man sich. Denn vor allem wiederholt Weimer sein Argument, der Verfassungsschutz sehe bei den ausgeschlossenen Buchhandlungen Verbindungen zum Linksextremismus.
Muss der Staat dann fördern und mit einem Staatspreis auszeichnen? Dazu gibt es, ich höre Sie, dazu gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen.
Welche Erkenntnisse, wurde aus dem Publikum gerufen. Die Antwort bleibt Weimer weiterhin schuldig. Beim Streit um die Deutsche Nationalbibliothek rudert Weimer dagegen zurück. Kurz vor der Buchmesse hatte er verkündet, für den notwendigen Erweiterungsbau in Leipzig werde es kein Geld geben. Schließlich könnten Bücher zunehmend auch digital gesammelt werden. Nun heißt es, der Bau sei aufgeschoben, das heiße nicht, dass der Neubau gestrichen ist. Zuvor hatte es massive Kritik gegeben, auch aus den Reihen der CDU.
Kohle muss her. Und das machen wir jetzt gemeinsam.
So stellte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hinter den Leipziger Standort der Nationalbibliothek.
Wir hören, meine Damen und Herren, erst auf mit Büchern und dem Archivieren, wenn es keine Bücher mehr gibt. Und nicht vorher. Und ehrlich gesagt wünschen wir uns alle, dass diese Zeit sehr, sehr spät oder gar nicht kommt.
Kulturstaatsminister Weimer hat den üblichen Rundgang über die Buchmesse kurzfristig abgesagt. Teilnehmen will er am Abend an einer Diskussion in Leipzig zum Thema Meinungsfreiheit, ausgerechnet in der Deutschen Nationalbibliothek.
Alexander Moritz über die Eröffnung der Leipziger Buchmesse gestern Abend und die lautstarke Kritik an Kulturstaatsminister Weimer. Knapp 500 Titel wurden eingereicht für den Preis der Leipziger Buchmesse. 15 Nominierte hatte die Jury ausgewählt. Kurz vor der Sendung wurden die Preise dann verliehen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Und der Buchpreis gehört zu den wichtigsten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum. Verfolgt hat die Preisverleihung für uns vor Ort Deutschlandfunk-Literaturredakteurin Miriam C., mit der ich jetzt über die ausgezeichneten Bücher sprechen kann. Miriam, in der Kategorie Belletristik fangen wir mal damit an, hat Katharina Poladian den Preis für ihren Roman Goldstrand bekommen. Ein Buch, von dem ich den Eindruck habe, ohne es allerdings gelesen zu haben, da blättert sehr, sehr schöner Lack ab.
Ja, von Europa vielleicht, wenn du das meinst, Anja. Es ist tatsächlich ein schmaler, sehr andeutungsreicher, eleganter Roman, würde ich sagen, der europäische Geschichte erzählt. Ja, von einem untergehenden Europa vielleicht auch erzählt, aber anhand von Lebensgeschichten. Und das ist auch wirklich so ein Kennzeichen dieser Autorin Katharina Poladian, dass sie viel Vertrauen in ihre Figuren hat, dass sie Lebensgeschichten erzählt. In diesem Roman Goldstrand ist es ein italienischer Filmregisseur, Eli, der erzählt eigentlich seiner Psychoanalytikerin, also auch eine wirklich herrlich skurrile Figur, der erzählt er seine Lebensgeschichte, erzählt er von seinem Zweifel am Leben. Er hat selbst eine bewegte Zeugung, will man fast sagen, oder eine spektakuläre, hat eine italienische Mutter und einen sowjetischen Vater, die sich nicht verständigt haben können, aber bei einer einzigen Nacht an diesem berühmten Goldstrand, also kennengelernt und sofort lieben gelernt haben. Da hat nämlich der Vater von Eli realsozialistische Urlaubsbauten entworfen. Er war Architekt und da haben sich diese beiden also gefunden. Dann ist also die Mutter mit Eli nach Italien zurückgegangen. Er ist dort aufgewachsen und anhand von seiner Lebensgeschichte, die wir in diesem Therapiegespräch erzählt bekommen, geht es natürlich auch um Migration, die Kriege Europas, aber immer eben anhand von konkreten Figuren und den kleinen Lebensgeschichten.
Katharina Poladian hat in ihrer Dankesrede einen schönen Bezug auf Thomas Mann und seinen Roman Zauberberg hergestellt. Hören wir mal rein.
Es bedarf der Umwege über die Geschichte, um die Gegenwart mit sich selbst bekannt zu machen. Ich halte diesen Satz für wahr und vielleicht läuft uns ein heilsamer Schauer über den Rücken, wenn wir im Jahr 2026 mit Thomas Mann einen Umweg über die Geschichte der großen Gereiztheit am Vorabend des Ersten Weltkriegs unternehmen.
Miriam, vielleicht kannst du noch mal erklären, wie du diesen Verweis verstanden hast. Ich habe den Roman ja nicht gelesen, aber es scheint ja auch so ein Spielen mit der Vergangenheit und der Gegenwart auf mehreren Ebenen zu sein. Also vielleicht auch eine formale Auszeichnung für etwas.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Roman. Das ist vielleicht auch mit diesem Verweis auf Thomas Mann und auf die Geschichte, ja auch Literaturgeschichte, aber europäische Geschichte gesagt, der keine plakativen politischen Vergleiche zieht oder etwas Politisches sagt über unsere Gegenwart, sondern auf das Konkrete, vielleicht auch auf das Menschliche, auf das die menschlichen Schicksale verweist und darüber also ja vielleicht so eine Empathie oder eben Menschlichkeit schafft, also für die Gegenwart, in der wir heute leben, sie uns zu erklären versucht. Und das ist tatsächlich ein Projekt oder ein Vorgehen, das würde ich für alle ausgezeichneten Romane, in allen ausgezeichneten Romanen sehen. Also das ist tatsächlich auffällig, dass alle Bücher, die hier heute ausgezeichnet wurden, nicht direkt in die Gegenwart zielen. Ne? Man hätte auch viele Bücher über KI oder über Feminismus, über aktuelle Migrationsfragen auszeichnen können, aber es sind alles doch historisch in die Geschichte gerichtete Bücher, die hier ausgezeichnet wurden.
Ja, tatsächlich passt das ausgezeichnete Sachbuch der Historikerin Marie-Janine Kalik auch sehr gut in das, was du gerade gesagt hast. Marie-Janine Kalik ist wahrscheinlich eine der besten Kennerinnen des Balkanraums in Deutschland und sie hat in ihrer Dankesrede nochmal auf den Wert der Geschichte hingewiesen.
Meine Damen und Herren, Geschichte wiederholt sich nicht, heißt es, aber sie reimt sich. Und wenn mein Buch dazu beitragen konnte, dies in Erinnerung zu rufen, dann freue ich mich.
Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Zitat von Mark Twain eigentlich, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, aber reimt. Also es war auch bei der Shortlist beim Sachbuch ohnehin sehr historisch. Das kann man insgesamt als Hinweis verstehen, richtig?
Ja, vielleicht. Also ich habe tatsächlich auch die ganze Preisverleihung so empfunden. Also wir haben diesen sehr aufgeladenen Abend ja auch, also gestern Abend diese Eröffnung gehabt, ne? Wolfram Weimar unter Buhrufen die Bühne betreten. Es ging um aktuelle Debatten und dagegen hat sich jetzt doch diese Preisverleihung und das gilt eben auch vielleicht anhand dieser Bücher lässt sich das erklären, die hier ausgezeichnet wurden. Sie hat sich doch ganz auf das Kerngeschäft, auf das langsame Kerngeschäft des Buches konzentriert. Ja, Literatur, Bücher, Schreiben ist ja ein sehr langsamer Prozess. Er hat mit Nachdenken, mit einer Beharrlichkeit, auch manchmal mit einem Konservatismus zu tun. Und das hat man in auch den ausgezeichneten Sachbüchern gesehen. Ja, die haben sich alle auch wieder dieser Blick in die Vergangenheit getan. Und Marie-Janine Kalik eben ausgezeichnet in der Kategorie Sachbuch, die erzählt also von dem Balkan nicht als einem Ort, von dem Gewalt ausgeht, wie wir vielleicht in den Nachrichten hören, sondern der Balkan als Region, wo eben Menschen Zuflucht gefunden haben in diesen Zwischenkriegsjahren 1933 bis 1941, wo nämlich viele jüdische Menschen, Kommunistinnen, Kommunisten eben auf der Flucht vor dem NS-Regime eben Zuflucht gefunden haben, in dieser Region.
Eine Besonderheit ist ja vielleicht, dass es eben auch in der Konstellation einen Preis für die beste Übersetzung gibt. Den hat Manfred Gmeiner bekommen. Er hat aus dem Spanischen das Buch Untenleben des peruanischen Autors Gustavo Faverón Patriau übersetzt. Ist es tatsächlich die größte Plattform eigentlich für Übersetzer?
Ja, also es gibt natürlich noch andere Preise für Übersetzungen, die Übersetzerbarke beispielsweise, aber es ist tatsächlich, glaube ich, die Kategorie in diesem Preis, die in den letzten Jahren oder vielleicht auch in den kommenden Jahren immer wichtiger wird, weil eben die KI immer besser wird in Übersetzungen, das muss man ganz klar sagen, und erst vor wenigen Tagen veröffentlicht, also eine man könnte sagen alarmierende Studie des Verband Deutscher Schriftsteller in Verdi, die also ausgezählt nachgewiesen haben, dass nicht nur die Zahl der Übersetzerinnen und Übersetzer rückläufig ist, sondern auch ihr Einkommen drastisch sinkt, weil eben unter anderem mit KI in diesem Bereich Übersetzung experimentiert wird oder auch gearbeitet immer mehr wird. Und dabei ist aber die Zahl der übersetzten Titel auf dem deutschen Buchmarkt, der steigt seit Jahren. Also in den letzten 10 Jahren ist dieser Anteil übersetzter Bücher gestiegen. 15% sind es mittlerweile von allen Büchern, die veröffentlicht werden. Und da wird, glaube ich, gerade diese Kategorie Übersetzung innerhalb dieses Preis der Buchmesse ja immer wichtiger, auf jeden Fall.
Jetzt warst du ja den ganzen Tag auf der Buchmesse unterwegs und ich hatte den Eindruck von außen, dass die Buchmesse dann doch noch unter dem Eindruck auch des Auftritts des Kulturstaatsministers gestern Abend stand. Und immer wieder wird betont in Reden, in Artikeln, dass sich doch eine große Unsicherheit in Bezug auf ja, die Kunstfreiheit breit macht. Wie nimmst du das wahr?
Also jetzt bei der Preisverleihung muss ich sagen, da hat man sich jetzt wirklich auf das, wie ich sagte, im Kerngeschäft der Literatur, auf die Literatur fokussiert. Also da habe ich sehr wenige explizite politische Äußerungen gehört. Das war eine Feier dieser ausgezeichneten Bücher. Die vielleicht expliziteste Äußerung in diese Richtung, die du gerade angesprochen hast, Anja, kam von Katharina Poller, die selbst in ihrer Dankesrede, die Autorin ist mit im Alter von 7 Jahren aus der Sowjetunion mit ihrer Familie emigriert, zuerst nach Italien, dann nach Deutschland. Und sie hat gesagt, sie wolle jetzt die Situation in der Sowjetunion Anfang der 70er Jahre Ende der 70er Jahre nicht vergleichen mit Deutschland heute, aber es erinnere sie doch sehr an einen Geheimdienst, der über wahr und falsch entscheidet, über Recht und Unrecht und dabei eine sehr undurchsichtige Institution bleibt. Und da spüre sie doch ein Unbehagen und eben dunkle Erinnerungen an ihrer eigenen Lebensgeschichte, an ihrer Vergangenheit.
Miriam C. aus der Deutschlandfunk-Literaturredaktion über die Preise bei der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank. Autorinnen und Autoren, die oft jahrelang an ihren Büchern sitzen, dürfen damit rechnen, dass mit der Auszeichnung, auch schon mit der Nominierung eigentlich, die Verkaufszahlen steigen. Für jemanden, der jahrelang an einem Buch gesessen hat, das gilt besonders für die Übersetzer, ist das ja durchaus ein Trost. Insgesamt allerdings schwächelt der Buchmarkt. Auch das laufende Jahr bleibt bislang laut Börsenverein des deutschen Buchhandels hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem herrschte heute ziemlich großer Andrang auf dem Messegelände in Leipzig. An den Eingängen gab es stellenweise lange Schlangen und für den besucherstarken Samstag wurde sogar der Verkauf von Tagestickets gestoppt. Das mag vielleicht auch am Schwerpunktthema Donauraum liegen, das gut gesetzt ist, denn gerade die östlichen Donaustaaten sind nah dran am Ukraine-Krieg, politisch teilweise eher Richtung Russland orientiert. Und trotzdem gehören sie zur EU. Wie der Schwerpunkt auf der Messe präsentiert wird, das hat sich Ulrich Böhme vor Ort angeschaut.
Die Leipziger Buchmesse hat seit Jahren immer ein Gastland im Fokus gehabt. Nun zieht sie die Blende weiter auf und erklärt eine ganze Region zum Fokusthema, das Donaugebiet von der Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung im Schwarzen Meer. Insgesamt sind es 10 Länder. Als Kurator hat die Buchmesse den Journalisten und Podcaster Stefan Oschwald gewinnen können, der lange Zeit Südosteuropa-Korrespondent der ARD war.
Also persönlich verbindet mich mit der Donau, dass mein Vater aus Ungarn stammte und ich habe noch einen Stiefvater, der war Deutscher aus Rumänien. Dessen Vater wiederum war Bergwerksdirektor in Reschice, ein K&K-Beamter. Also ich habe es sozusagen im Blut.
Aus den Verlagsprogrammen 2025-26 kamen rund 100 Bewerbungen. 50 davon konnte Oschwart in die engere Auswahl nehmen für Buchlesungen, Gespräche und Debatten rund um die Literatur des Donauraums.
Ich war selber überrascht, wie sehr die Vergangenheit eine Rolle spielt in diesem aktuellen literarischen Jahrgang 25-26. Also da haben wir so Themen wie die Gulags, zum Beispiel jetzt Dimitri Dinev schreibt über die Donauinsel Belene unter anderem, ein berüchtigter Gulag in Bulgarien. Dan Ivan war als Arzt dort, schreibt über die Menschen dort.
Also die Donau als Straße der Hoffnung für Auswanderer, aber auch als Deportationsroute. Da geht es um die Salpeterer, Freibauern aus dem Schwarzwald, die um ihre Rechte kämpften. Kirche und Krone ließen sie im 18. Jahrhundert ins Banat auf dem Gebiet des heutigen Rumänien verbannen. Unter Maria Theresia wiederum waren sogenannte liederliche Frauenzimmer von der Keuschheitskommission ins Banat gebracht worden. Eine Rolle spielt auch die Donau als nasses Grab mit Morden und Selbstmorden sowie als Grenzfluss zwischen Ost und West.
Wir haben eine Graphic Novel am Sonntag, wir haben Lyrik, wir haben Romane, wir haben Sachbuch. Sehr bunt und vielfältig und das war auch mein Ziel mit diesem Programm. Ich wollte, dass es Tiefe hat, dass es eine Vielfalt hat und dass es auch eine Breite hat, sowohl an Stilform wie auch an Personen, Persönlichkeiten, also ich sag mal Elder Statesmen, Women plus Debütanten, Debütantinnen. Ich hoffe, es ist mir gelungen.
Getragen wird diese Vielfalt von den Autorinnen und Autoren. Sie stammen aus den Donauländern, leben teils auch dort oder sind Nachfahren von Donauschwaben und Salpeterern. Und alle haben einen ganz persönlichen Blick auf den Fluss, wie zum Beispiel Nadine Schneider, Murida Rida und Katharina Braschel.
Also ich habe es in meinem zweiten Buch, da geht es tatsächlich ganz konkret um die Donau, sehr spannend gefunden, dass da mein Protagonist den umgekehrten Weg nimmt. Er flieht über die Donau und durchschwimmt sie in einer lebensgefährlichen Aktion, um dem Ceausescu-Regime zu entkommen.
Für mich bedeutet die Donau gleichzeitig so eine Art Herkunft, aber auch ein Zufluchtsort, ganz physisch. Ich bin da sehr gern.
Ja, da ich ja in Wien lebe, würde ich sagen, ganz banal ein Ort, um sich abzukühlen im Sommer. Ein Ort, um vielleicht auch ein bisschen buchstäblich untertauchen zu können. Aber vor allem finde ich, ist die Donau ein Angebot, Geschichten zu erzählen.
Wer sich auf der Leipziger Buchmesse in dieses vielfältige Fokusthema Donau vertiefen möchte, kann sich gleich zum Start des Rundgangs einen Kompass abholen, genauer gesagt den Donau-Stempelpass. In dem schlauen Heftchen gibt es Informationen über die 10 Länder, sagt Kurator Stefan Oschwart.
Man kann sich Stempel geben lassen, das ist auch so ein interaktives Element und wenn man Glück hat, kann man ein Bücherpaket gewinnen.
Mit dem Fokusthema will die Leipziger Messe die einzelnen Gastländer übrigens nicht aufgeben. Künftig sollen sich breiter aufgestellte Literaturschwerpunkte mit einzelnen Gastländern abwechseln.
Unter Strom und zwischen Welten lautet der Titel des Schwerpunkts zum Donauraum auf der Leipziger Buchmesse. Der Druck auf Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nimmt zu. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, heute hat eine der drei vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossenen Buchhandlungen den Kulturstaatsminister abgemahnt und ihn zu einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Es geht dabei um eine Äußerung von Weimer gestern in einem Interview mit Zeit Online. Dort hatte er wörtlich gesagt, wenn der Staat Preise vergibt und Steuergelder einsetzt, dann kann er das nicht für politische Extremisten tun. Die Bezeichnung als Extremisten sei stigmatisierend, so der Anwalt der Berliner Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel. Sollte Weimer keine Unterlassungserklärung bis Montag um 12 Uhr abgeben, werde er vor Gericht darlegen müssen, was gegen die Buchläden vorliege. Dann könne er sich nicht mehr hinter einem angeblichen Geheimschutz verstecken. Zusätzlich haben die Buchhandlungen einen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt, um zu erfahren, was beim Verfassungsschutz tatsächlich gegen sie vorliegt. Die arabische Redaktion der Deutschen Welle steht im Zentrum von Antisemitismusvorwürfen. Zwei freie Mitarbeiter des Auslandssenders sollen auf Social Media israelfeindliche und antisemitische Inhalte verbreitet haben. Die Bild-Zeitung hatte den Sender darauf aufmerksam gemacht. Die Deutsche Welle hat die Zusammenarbeit mit den beiden Journalisten daraufhin vorerst ausgesetzt und angekündigt, die Vorwürfe sorgfältig zu prüfen. Vor 4 Jahren hatte es ähnliche Fälle gegeben, die damals zu Reformen und einem verschärften Verhaltenskodex führten. Diesmal sei der Fall allerdings anders gelagert, sagte Jan Kuhlmann, der Leiter der Arabisch-Redaktion der Deutschen Welle, heute im Deutschlandfunk.
Also in der Redaktion selbst, das ist mir nochmal sehr wichtig hier zu betonen, gibt es dieses Problem nicht. Wir haben da unsere Abläufe, wir haben da unsere Workflows. Wir haben zum Beispiel bei dem Thema, wenn wir über den Nahostkonflikt berichten, auch ein Sechs-Augen-Prinzip. Und nochmal, es geht ja hier um Posts auf privaten Accounts von freiberuflichen Journalisten, die ab und zu für uns im Einsatz waren. Es geht nicht um Festangestellte oder Leute, die hier täglich in der Redaktion arbeiten.
51 Jahre lang war John Neumeier Chef des Hamburger Balletts. Im Sommer 2024 hat er an Demis Volpi übergeben, doch der musste wegen heftiger Kritik bereits nach einem Jahr wieder gehen. Eine dreiköpfige Interimsleitung wurde eingesetzt und deren Verträge wurden nun heute verlängert bis Mitte nächsten Jahres. Die Suche nach einer neuen Ballettintendanz soll parallel weiterlaufen. Als Kampfpilot Iceman, dem Gegenspieler von Tom Cruise im Film Top Gun, wurde Val Kilmer berühmt. Vor einem knappen Jahr ist er im Alter von 65 Jahren gestorben. Eigentlich war da noch ein Film mit ihm geplant, er war aber schon zu krank für die Dreharbeiten. Jetzt melden Regisseur und Produzent, für diesen Film habe Val Kilmer ihnen erlaubt, ihn mit KI-Tools virtuell wieder zum Leben zu erwecken. As Deep as the Grave handelt von einer archäologischen Forschungsmission und Val Kilmer, der sollte darin einen katholischen Priester spielen. Ein Projekt, was in Hollywood auf Argwohn stoßen dürfte. Schließlich haben viele Schauspielerinnen und Schauspieler Sorge, künstliche Intelligenz könne sie irgendwann die Jobs kosten.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske, ganz analog. Der Bundestag hat heute über die Energiepreise debattiert. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Noch ein Thema, der EU-Gipfel in Brüssel. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.